Liebe Hörer von Radio Horeb und uns nun zugeschaltet von Radio Maria in Südtirol, Sie sind eingeladen zur Senderei Credo. Hören Sie in der heutigen Sendung einen Vortrag des Priesters und Physikers Dr. Karl Filbert, den er beim Forum Altötting im vergangenen Jahr gehalten hat. Das Phänomen der Freiheit aus naturwissenschaftlicher Sicht.
Ehrwürdige Schwestern, meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist vielleicht sinnvoll, wenn wir mit einem ganz kurzen Gebet beginnen. Komm, Heiliger Geist, kehr ein in die Herzen der Hörer und auch in meinen Mund, damit wir nicht Menschenweisheit und menschliche Überhebung, sondern deine Gedanken verkünden. Dir zur Ehre und dir zur Verherrlichung und uns armseligen Menschen zum Heil. Amen. Was immer für ein Vortrag etwas schwierig ist, wenn man weiß, es kommen viele Fragen, dann fasst man sich kurz. Wenn aber bloß ein einziger mit einer Frage kommt, dann zieht man die so lang, die Antwort. Also, da werden wir aber schon klarkommen. Heute, im Zeitalter der Neurobiologie, ist die Frage des Menschenbildes ganz besonders brisant geworden. Was ist der Mensch? Ist er ein geistiges Wesen, das sich seines Körpers bedient? Oder ist er ein materielles Wesen mit geistigen Begleiterscheinungen? Steuert sein Ich in freier Entscheidung die Vorgänge seines Gehirns? Oder wird dieses Gehirn durch zwangsläufige materielle Prozesse gesteuert? Eine kurze Anekdote mag die Dringendheit dieses Problems erläutern. Es war kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands, als ich eingeladen war im Einstein-Gymnasium in Greifswald, nach einem Vortrag an der Universität, vor Schülern der Oberstufen zu sprechen. Es war eine Aula und da sagt ein junges Mädchen zu mir: Wir haben halt gelernt, dass die Funktionen des Gehirns in elektrischen Strömen und Ionenkonzentrationsverschiebungen entstehen. Was soll ich jetzt antworten? Jungen Menschen, die durch die Gehirnwäsche des Marxismus gegangen waren, von Theologie und so weiter gar nichts gehört hatten, da kann ich doch jetzt nicht mit Thomas von Aquin anrücken. Habe ich mit einem Beispiel geantwortet, habe ich gesagt, stell dir mal vor, deine Freundin lädt dich ein zu einem Klavierkonzert und danach sagt sie erwartungsvolle, na, was sagst du denn jetzt? Und du würdest dann antworten, ja, da hat einer auf Tasten gedrückt, Hämmerle haben Saiten angeschlagen, Resonanzboden haben geschwungen, longitudinale Schallwellen sind ins Trommelfell, in der Schnecke hat sich's umgesetzt in nervliche Impulse und die sind nein ins Hirn. Dann würde deine Freundin wahrscheinlich sagen, das hast du großartig und völlig richtig beschrieben. Aber das nächste Mal kriegst du mal gerade nimmer. Denn anscheinend ist dir entgangen, dass du durch all diese richtig beschriebenen physikalischen Prozesse sich der Genius eines Komponisten und das Talent eines Interpreten geoffenbart hat. Man kann eben alle Dinge von unten betrachten und von oben betrachten. Jetzt möchte ich noch eine Betrachtung von oben. Auch noch ein Beispiel. Ich habe einen alten Herrn, ein sehr gläubiger Mann, der war im Altenheim Architekt gewesen, besucht. Und da komme ich auf seinen Tisch und der Tisch war leer und in der Mitte war ein Totenschädel. Und da sage ich, ja, Herr Friedrich, wir Menschen müssen sterben. Und das sagt er, oh nein, hat er gesagt, für Memento Mori, das heißt, denke Mensch, dass du sterben musst, da habe ich den Schädel nicht dastehen. Wir Alten wissen doch, warum wir hier im Heim sind und alle 14 Tage wird einer zum Friedhof gebracht. Nein, hat er gesagt, Ich habe das zur Bewunderung, denn im menschlichen Gehirn hat Gott sein einmaliges Meisterwerk geschaffen. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich irgendeinen Fachaufsatz über das Gehirn und dessen neueste Erkenntnisse lese. Wolf Singer, einer der führenden deutschen Neurophysiologen, leider ein krasser Materialist, hat im Jahr 2003 im Suhrkamp Verlag ein Taschenbuch herausgebracht mit dem Titel »Ein neues Menschenbild?« Gespräche über Hirnforschung. Seine Antworten sind stark geprägt von der physiologischen, also körperlichen Betrachtungsweise des Denkapparates. Und so fachkundig diese materialistische, mechanistische Betrachtungsweise auch sein mag, so irreführend wird es sie sein, wenn wir sie als Ersatz für das christliche Menschenbild ansehen würden. Lassen Sie mich demgegenüber kurz anführen, zu welcher Schau des Menschen und seines Denkens mich mein Leben als Naturwissenschaftler, Techniker und Priester geführt hat. Wir brauchen kein neues Menschenbild, sondern wir brauchen eine Neuentdeckung des zeitlosen christlichen Menschenbildes. Dieses hat Früchte von unschätzbarer Tragweite für Zeit und Ewigkeit hervorgebracht. Hoffentlich wird uns das nicht erst dann bewusst, wenn es zu spät ist, wenn das christliche Erbe zerronnen ist. Häufig hört man den Vorwurf, das christliche Menschenbild habe doch versagt. Und als Standardbeispiel wird dann gewöhnlich der mittelalterliche Hexenwahn angeführt. Solche Dinge konnten nur geschehen, weil Menschen das wahre christliche Menschenbild preisgegeben und sich stattdessen verblendeten Wahnideen ausgeliefert haben. Es ist besonders verwerflich, wenn sich teuflisches Handeln unter dem Deckmantel des christlichen Menschenbildes versteckt. Der Zorn Gottes liegt auf denjenigen, die nicht ihn selbst anbeten, sondern ihre eigenen Gedanken. Grauenhafte Abgründe tun sich auf, wenn der Mensch, wie mein Bruder Bernhard, derzeit in Australien weilend, es ausdrückt, wenn der Mensch seine theologisch-philosophischen Konstruktionen verabsolutiert und vergöttert, das ist Götzendienst und nicht Gottesverherrlichung. Der Völkerapostel Paulus sagt doch von sich, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galaterbrief. Das ist Verwirklichung des christlichen Menschenbildes. Das christliche Menschenbild ist also letztlich keine menschliche, sondern eine göttliche Qualität. In ihm verwirklicht sich das alttestamentliche göttliche Wort: Lasst uns den Menschen machen und Liebende den Menschen machen als Ebenbild uns ähnlich, also Gott ähnlich. In der glaubenden, hoffenden und der liebenden Hingabe an Jesus Christus, in der Teilhabe an ihm, haben wir Teil am dreieinen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Die Dreifaltigkeit spiegelt sich wieder in seiner Schöpfung. Alle Ebenen der Schöpfung, von der Materie bis herauf zum Menschen, spiegeln diese Dreiheit. Überall begegnen uns Komplementaritäten. Ich will dir das Wort noch erklären. Von Aspekten, die sich gegenseitig verdrängen und doch ergänzen. Das hat mein Bruder zuerst in seinem Buch Der Dreieine in vielfältiger Weise ausgeführt. Der Mensch ist im Dreiklang von Körper, Seele und Geist erschaffen zur Freiheit. Im Kapitel 5 des Briefs an die Galater heißt es, Apostel Paulus, ihr seid nämlich zur Freiheit berufen, Brüder, aber missbraucht die Freiheit nicht zum Dienst des Fleisches, sondern dient einander in Liebe. Der Apostel Paulus spricht hier von der Freiheit der Kinder Gottes. Sie ist etwas unfassbar Großes, ist Teilhabe an der absoluten Freiheit Gottes. Es ist eine Freiheit, die der Mensch sich nicht selbst geben kann. Sie ist ihm geschenkt als Berufung. Der Mensch kann diese Berufung annehmen oder ablehnen. Missbrauch dieser Freiheit zur Triebhaftigkeit und Selbstsucht bedeutet Ablehnung. Verwirklichung dieser Freiheit ist in der Liebe zu Gott, dem Nächsten und sich selbst. Das bedeutet Annahme. In der Ablehnung zerstört sich die wahre Freiheit. In der Annahme entfaltet sie sich. Die Freiheit der Gotteskindschaft ist die Fülle des Lebens. Die höchste Freiheit, die einem geschaffenen Wesen überhaupt zuteil werden kann. Und zugleich ist sie etwas tief Ernstes. Denn an ihr vollzieht sich die Trennung zwischen dem ewigen Heil im Reich Gottes und der unvorstellbar grauenhaften Trennung von Gott. Ja, ich meine die Hölle. Auch wenn es heute ja unpopulär ist, sie überhaupt nur zu erwähnen. Im Widerspruch zur Heiligen Schrift ist die Meinung modern geworden, dass es eine Hölle vielleicht überhaupt nicht gibt oder dass sie leer ist ohne Teufel und Verworfene. Denn, so wird gern argumentiert, Gott in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit kann ja sowas gar nicht zulassen. Dem steht aber nicht nur die Aussagen der Heiligen Schrift, sondern auch die Aussagen zahlreicher Mystiker entgegen. Wer sich so billige Argumente leistet, der muss sich fragen lassen, landen dann alle Menschen im Himmel? Auch jene, die gar nicht darin sein wollen. Der Himmel ist der Ort derjenigen, die Gottes Wille aus Liebe und in Liebe erfüllen. Das Geheimnis des Bösen besteht darin, dass es Wesen gibt, die das gar nicht wollen, die sich bewusst auflehnen. Für sie ist im Himmel kein Platz, denn Gott achtet die Freiheit. Niemand wird in den Himmel hinein gezwungen oder durch Gehirnwäsche in den Himmel hinein komplimentiert. Gott möchte ja nicht der Kommandant eines Konzentrationslagers für Zwangsverschleppte sein. Im Himmel sind nur Freiwillige. Es ist der Ort, wo Freiheit, Liebe und Freude in lebendigem Wechselspiel immer wieder auseinander hervorgehen. Der Seelsorger weiß um die Gefahr der Sünde. Sie ist nicht deshalb so gefährlich, weil sie Gottes Barmherzigkeit übersteigen könnte, sondern weil sie die innere Ausrichtung des Sünders in die falsche Richtung führt. Das Verharren der Sünde bringt den Menschen in eine Verfassung, in der er Gottes Verzeihung nicht mehr demütig erbittet, sondern sie für unnötig hält oder sogar stolz zurückweist, in der er schließlich Gott selbst ablehnt und ihn lästert. So wird aus einzelnen, teilweisen Trennungen von Gott in der Sünde, wird schließlich die existenzielle, irreversible, nicht mehr rückgängig zu machende Trennung vom Herrn. Und wer so handelt und denkt, der hat die Freiheit, die wahre Freiheit eingetauscht gegen die Pseudo-Freiheit. Er hat sich für den Ort entschieden, an dem Hass, Zwang und Grauen er erfährt und anderen zufügt. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast, sagt der Herr. Vor Gott unmündig sein, das heißt, seinen eigenen Willen ganz in den Willen Gottes einlegen, seine Freiheit ganz ihm übergeben. Und je vollkommener diese Hingabe vollzogen wird, desto mehr entschwindet die natürliche Freiheit und macht der Teilhabe an Gottes absoluter Freiheit Platz. Das ist ein wunderbarer Tausch. Der vor Gott Unmündige gibt die Scheinfreiheit dieser Welt dahin, um dafür mit der wahren Freiheit der Kinder Gottes beschenkt zu werden. Die Freiheit der Gotteskindschaft gibt es in vollkommener Form erst im Jenseits. Doch sie durchstrahlt bereits das irdische Leben derer, die Gott mit reinem Herzen suchen. Das sind die wahrhaft Einfältigen, die auf die Vielfalt verzichten, um dem einen zu gehören. Solchen Menschen begegnet man dort, wo Nachfolge Christi gelebt wird. Ist es akustisch gut? Oder muss ich näher ans Mikrofon? Ist recht. Dankeschön. Das ist ein harter Weg durch Selbstverleugnung zur Freiheit und Freude im Herrn. Insgesamt habe ich einige Jahre meines Lebens in Klöstern, Ordenshäusern oder erweckten Glaubensgemeinschaften verbringen dürfen. Aus eigener Erfahrung kann ich bezeugen, dort gibt es innerlich freie und frohe Menschen, wie man sie in weltbezogenen Kreisen nicht findet. Wehe den falschen Propheten, welche die Menschen dazu verführen, anstelle der Freiheit zum Leben nach der göttlichen Berufung, die Scheinfreiheit zum Ausleben der niedrigen Triebe zu suchen. Sie werden sich verantworten müssen für alle, die durch sie durch Sklaven der Sünde geworden sind. Auch AIDS-Opfer, Alkoholsüchtige und Drogenverfallene werden unter ihren Anklägern sein. Selig die bevollmächtigten Propheten, welche die Menschen zur wahren Freiheit in der Erlösung durch Jesus Christus führen. Diese Freiheit wird denen zuteil, die an ihn glauben, die auf ihn hoffen und ihn lieben. Sterbende dürfen manchmal schon einen Blick in das andere Reich werfen, von dem es heißt, kein Auge hat gesehen. Und kein Ohr hat gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Noch leben wir in dieser Erde. Noch umkleidet uns nicht der verklärte Leib der Erwählten im Himmel, sondern der irdische Leib auf diesem, unserem Planeten. Dieser irdische Leib eröffnet weittragende Möglichkeiten des Wirkens in dieser Welt und setzt aber zugleich auch schmerzliche Grenzen. Das merkt man, wenn man krank ist Denn dieser natürliche Leib ist ein Körper, der weitgehend den Eigengesetzlichkeiten der materiellen Vorgänge, der biologischen Entwicklungen, der psychischen Strukturen unterworfen ist. Die Frage nach der Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit des Körperlichen hat die Menschen immer schon bewegt. Als religiöse, als soziale, als naturwissenschaftliche Frage. Das Leib-Seele-Problem hat schon die griechische Philosophie beschäftigt und wird seither immer wieder diskutiert. Früher hatte diese Diskussion jedoch eine andere Note. Früher meinte man, lebendige Organismen seien von einer Lebenskraft beseelt, welche sie über die materiellen Gesetze hinaushebt. So dachte man zum Beispiel, wieso kann denn der Vogel fliegen, der ist doch schwerer als Luft. Und das sagte man sich, das ist eben ein Lebewesen und er hat Lebenskraft und diese Lebenskraft erhält ihn in der Luft. Heute sagen wir anders. Wir sagen ganz einfach, dieser Vogel macht sinnvollen Gebrauch von den Gesetzen der Aerodynamik. Und Sie wissen ja vielleicht, dass selbst die heutige hochentwickelte Technik immer wieder versucht, von der Natur was abzukupfern. Das heißt man Bionik. Man kann auch heute immer noch lernen von Strukturen, von Funktionen, die der Schöpfer in das lebende Wesen gelegt hat. Und wir wissen heute, es setzen die Körper der Lebewesen die materiellen Gesetze nicht ab, setzen sie nicht außer Kraft, sondern gebrauchen sie in einer sinnvollen, fast möchte ich sagen, raffinierten Weise. Der Durchbruch zu dieser Erkenntnis war mit schweren Kinderkrankheiten verbunden. Wie Sie wissen, in den letzten Jahrhunderten entwickeln sich die Wissenschaften zu einer Bedrohung des christlichen Menschenbildes. Die Erkenntnisse des Physikers von der Materie entarteten zum Materialismus. Der Mechanismus entwürdigte den Menschen zu einer Maschine. Und dem Materialismus folgten dann der Biologismus und der Psychologismus, ich würde sagen, die selbst heute noch nicht ganz überwunden sind. Man könnte die Entwicklungsphasen jeder Wissenschaft vergleichen mit den Entwicklungsphasen des heranreifenden Menschen. Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein führt über die oft sehr quälende Krisenzeit der Pubertät, in der man noch schon zu viel weiß, um noch ein Kind zu sein, aber noch zu wenig weiß, um seine eigenen Grenzen zu kennen. Die Physik ist ja von allen Seinsebenen die niedrigste. Und daher konnten die Physiker auch schon am weitesten vorbrechen. Und ich kann sagen, die Physik hat ihre Pubertätskrise hinter sich. Diese Pubertätskrise, die war einfach so, dass man sagte, was wollt ihr eigentlich mit all euren schönen Gedanken? Es ist ja doch alles Physik. Und heute weiß man, weiß jeder ernstzunehmende Physiker, dass die Materie, die materiellen Funktionen, auch im menschlichen Gehirn, ihre Grenzen haben. Der Körper ist nicht das Wesen, sondern das Instrument des Menschen. Noch vor 100 Jahren standen sich physikalisches Wissen und christlicher Glaube in einigen grundsätzlichen Fragen kontrovers gegenüber. Eine dieser Fragen war das Leib-Seele-Problem. Problem. Ich weiß noch, wie ich jung war, da war das in jeder Mund, kann man fast sagen. Und es ist heute noch so aktuell wie eh und je. Das könnte ich Ihnen an Literaturstellen beweisen. Aber das können wir gerne in der Diskussion machen, wenn Sie es interessiert. Die Frage war ganz einfach, wie kann sich die Seele frei betätigen, obwohl der Leib, konkret das menschliche Gehirn, von materiellen Funktionen beherrscht wird. Das Gehirn besteht aus Materie und unterliegt den Gesetzen der Materie. Die Tätigkeit des Gehirns und auch das menschliche Denken konnten also nach damaliger Schlussfolgerung nur aus materiellen Funktionen bestehen. Damit war der Mensch gestempelt zum mechanisch ablaufenden, den Gesetzen der Physik unterworfenen Mechanismus, Maschine. Weil man diese Gesetze der Materie damals für exakte Gesetze hielt, sah man keine Möglichkeit, wie sich freier Wille realisieren könnte. Alles schien determinierter, also vorausbestimmter Ablauf zu sein. Das hat sich als gründlich falsch erwiesen. Der Durchbruch kam, die Befreiung aus dieser Sackgasse, im Jahr 1927 durch die Entdeckung der Heisenbergschen Unbestimmtheiten, die mit Recht als eine der größten Umstürze im Weltbild der Physik und der Naturphilosophie angesehen werden. Nach diesen Unbestimmtheitsbeziehungen ist es unmöglich, dass man bei einem mikrokosmischen Teilchen, beispielsweise einem einzelnen Atom oder einem Elektron, seinen Zustand, seine Bahnbedingungen exakt festlegen kann. Jahrzehntelange Auseinandersetzungen unter den Physikern gingen darum, ob die Vorgänge in sich unbestimmt sind, ob es Unbestimmtheit ist oder nur Unbestimmbarkeit. Lassen Sie mich diese scheinbar so kleine oder spitzfindige Unterscheidung, die aber äußerst wichtig ist, an einem Beispiel klar machen. Der heutige Wetterbericht ist ja, soweit heute und morgen angeht, gewöhnlich nicht schlecht. Aber wenn sich die Wetterfrösche auf eine Woche einlassen, haut oft daneben. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr wagen sie sich ja gar nicht heran. Ja, warum? Das könnte drei Gründe etwa haben, dass wir eben heute noch nicht so weit sind, das Beobachtungsnetz noch nicht genügend dicht, die Computer und die Wissenschaft noch nicht weit genug. Aber dass wir es dann einmal hinkriegen, Prognosen auf ein Jahr exakt zu machen, unbestimmbar. Es könnte auch sein, dass man es grundsätzlich nicht fertig kriegt. Oder, und der heutige Physiker ist überzeugt, auch beim Wetter, dass das Wetter in einem Jahr überhaupt noch nicht fest liegt. Dass es einfach in sich unbestimmt ist. Ob wir etwa so Begriffe wie Schmetterlingseffekt, von denen Sie vielleicht schon gehört haben, Chaostheorie, bemühen oder nicht. In sich unbestimmt. Und das ist sehr wichtig. Denn wenn die Vorgänge im menschlichen Gehirn nur unbestimmbar wären, dann könnte es ja trotzdem zwangsläufiger Ablauf sein. Nein, und das kann ich als Physiker wirklich sagen, nach jahrzehntelangen Diskussionen, Messungen, Überlegungen, ist man heute zu der festen Überzeugung gekommen, zur Sicherheit möchte ich direkt sagen, es handelt sich um echtes Unbestimmtsein. 1927, dieses Jahr, Heisenbergsche Unbestimmtheiten. Und schon ein paar Jahre später hat es sinnige Physiker gegeben, die haben gesagt, könnte das nicht sein, dass das Leib-Seele-Problem, Vorgänge im Gehirn, hier eine Antwort findet. der Hamburger Nobelpreis gekrönte Physiker Pascal Jordan hat für damalige Verhältnisse schon eine ganz erstaunliche Theorie aufgestellt. Der hat gesagt, es könnte doch sein, dass im Gehirn Mikrozentren da sind. Das heißt Zentren, wo es nur noch um Reaktionen einzelner Moleküle geht, die den Unbestimmtheiten unterliegen, sodass geistige, also nicht materielle Kräfte einwirken können, ohne die Gesetze der Physik zu verletzen. Das war damals noch eine schöne Konzeption, aber es war, wie man in Neudeutsch sagt, eine Blackbox. Kein Mensch hat gewusst, wie er sich diese Steuerzentren vorstellen soll. Und es hat sich geändert. Sir John Eccles, auch Nobelpreis gekrönt, geadelt worden von der englischen Königin, dem Schwert, nicht Kopf abschlagen, geadelt. Der hat eine sinnige Theorie aufgestellt und Friedrich Beck hat diese Theorie zusammen mit Eccles und jetzt noch verfeinert. Ich habe die große Ehre, noch mit Eccles befreundet gewesen zu sein und so gut will in 10 oder 12 Tagen den Friedrich Beck, einen der führenden deutschen Quantenphysiker, Senior, also Emeritus, aber das ist ja leider meine Altersklasse, dann zu treffen. Alter, das ist neuester Stand und ich glaube, das ist die Antwort auf diese Frage. Also Mikrosteuerzentren, wie sie Pascal Jordan postuliert, also vorausgesagt hatte, aber konkret aufgezeigt, wo, und da darf ich jetzt vielleicht nur einmal ganz kurz erklären, wenn sich jemand genauer interessiert in der Diskussion, wo sind die? Im Gehirn sind Neuronen, also Nervenzellen, die so besondere Eigenschaften haben, mit so den dritten und so weiter. Und diese Gehirnzellen sind über sogenannte Synapsen, Kupplungsglieder, miteinander verknüpft. Und zwischen den Synapsen ist eine Membran. Und über diese Membrane verständigen sich die Nervenzellen. Also wenn einer zum Beispiel sagt, du musst jetzt aufspringen und Applaus klatschen, dann sagt es die eine Nervenzelle der anderen, tu jetzt einmal was. Und die sagt es weiter, bis das dann schließlich in einem Apparat verstärkt wird. Und dieser Übergang, dieses Feuern der Neutronen, der Synapsen, wie man sagt, ist durch mikrophysikalische Prozesse bestimmt. Das sind letztlich einzelne Elektronen, die der Unbestimmtheit unterliegen. Aber da tritt jetzt leider ein ganz großes Missverständnis unter Laien auf. Da meinen dann vielleicht, ich trinke jetzt da, weil ein Elektron im Rahmen seiner Unbestimmtheit an einer bestimmten Synapse jetzt gerade durchzudringen geruht und nicht daheim zu bleiben geruht. Nein, ich trinke, weil ich Durst habe und auf ihr Wohl trinken möchte. Deshalb trinke ich. Und meine Psyche und mein Geist steuern eben das Gehirn so. Das menschliche Gehirn ist also nicht von physikalischen Vorgängen erzeugt, sondern es bedient sich physikalischer Vorgänge in einer Weise, welche diese Vorgänge nicht oder nur wenig stört. Anders ausgedrückt, Seele und Geist können den Menschen im Einklang mit der Eigengesetzlichkeit seines Gehirns steuern, lenken. Und so ist, hat der Herr Friedrich doch recht, das Gehirn, das Meisterwerk Gottes. Und das ist jetzt das Interessante, wie die Wissenschaft noch halbreif war. Da haben wir gesagt, wir brauchen Gott nicht mehr, wir schauen ja jetzt, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Aber je tiefer man hineinschaut, wird man von einem Staunen erfasst. Ein Staunen, wie wunderbar dass alles geschaffen ist. Das menschliche Gehirn ist konzipiert als Instrument zur Freiheit. Der Mensch ist berufen zur Freiheit, wie der Apostel Paulus sagt, und geschaffen zur Freiheit. Darum habe ich mein Buch nicht berufen zur Freiheit genannt, sonst hätte ich ein theologisches Werk schreiben müssen. Und dazu verstehe ich viel zu wenig. Geschaffen zur Freiheit, aufzuzeigen als Naturwissenschaftler, wie Gott das gemacht hat, dass dieses Instrument der Freiheit dient, ohne die Eigengesetzlichkeit zu verletzen. Das war jetzt alles die unterste Ebene, aber es gibt da noch die biologische und die psychische, das heißt die seelische und letztlich die geistige Ebene. Und auch hier gibt es überall Offenheiten und die werden immer größer, was ja klar ist, als in den ollen Moleküle da unten. Immer größere Freiheiten. Und im Menschen sind diese Freiheiten der Schichten, die übereinander gelagert sind, in wunderbarer Harmonie. Ich habe da als unverbesserlicher Physiker, die Physiker haben gern Minimalprinzipien, zum Beispiel das Prinzip des kleinsten Zwangs von Le Chatelier. Prinzipien, nach denen die Gesetze, reine Physik, nach Minimalkategorien verlaufen. Und da behaupte ich, dass Gott seine Schöpfung so gemacht hat, dass in den höheren Lebewesen, erst recht im Menschen, diese Schichten, Materie, Biologie, Überlebendes, Psychisches, Geistiges, dass diese Schichten sich so miteinander überlagern, die oberen Schichten, die unteren, so steuern, dass die untersten möglichst wenig gestört werden. Gott hat ja auch die Gesetze der Physik nicht deswegen gemacht, um sie dann dauernd selber zu durchbrechen. Stellen Sie sich mal vor, wenn eine Firma einen Apparat verkauft, der jeden Tag geserviced werden muss. Nein, die Gesetze sind in Gültigkeit. Und ich muss sagen, mich bewegt das so, das könnte man auch in der Diskussion beliebig lang entfalten. Wie Maupertuis, ein Wissenschaftler früher Jahrhunderte, in seinem Prinzip der kleinsten Wirkung, das ganz unerhört fruchtbar ist, die ganze relativistische Physik, alles steht auf dem Prinzip, wie er das erkannt und beschrieben hat, hat er das als einen Ausdruck göttlicher Weisheit angesehen. Und ich würde schon sagen, dieses Prinzip der kleinsten Störung, das also, wie schon gesagt, die oberen Schichten sich der unteren bedienen, ohne ihnen Gewalt anzutun und ohne deren Eigengesetzlichkeit unnötig zu stören. So ist also die Schöpfung etwas Vollkommenes, Staunenswertestes auf den verschiedensten Ebenen. Und dieser Gegensatz zwischen, also dieser scheinbare Widerspruch zwischen Leib und Seele, das hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst für den, der es zur Kenntnis nehmen möchte. Und wenn einer diese Probleme heute noch hochspielt, so wie es der Marxismus tut, da kann ich nur sagen, der ist entweder noch vom letzten Jahrhundert oder er lügt ganz schlicht. Der moderne Wissenschaftler weiß es jedenfalls anders. Nun, diese Offenheiten hängen zusammen mit Komplementaritäten. Ich wage zu behaupten, dass alle Komplementaritäten Offenheiten bringen. Aber jetzt muss ich endlich einmal sagen, was das mit den Komplementaritäten auf sich hat. Das hat Niels Bohr eingeführt, diesen Begriff, nämlich dass, wie Einstein schon vermutet hat, das Licht sowohl als Welle und als Körper auftritt. Und wie Albert Einstein, der ist ja nicht nur Relativitätstheorie, sich als Mitglied bei der Preußischen Akademie beworben hat, hat der Präsident gesagt, der Kollege Einstein hat Großes geleistet und da wollen wir ihm die Spinnerei, dass das Licht angeblich wie ein manchmal wie ein Teilchen, manchmal wie eine Welle reagiert, wollen wir ihm verzeihen. Er hat nicht Spinnerei gesagt, diese Sonderlichkeit. Und auf diese Sonderlichkeit, vermeintliche Spinnerei, hat er dann einen Nobelpreis gekriegt. In der Kamera, wenn Sie fotografieren, solange das Licht noch heranmarschiert, durch die Linse geht, bis es auf den Film filmt, Welle. Und wenn es dann am Film Silberbromid reagiert, dann als Teilchen, als Quant. Ja, würde früher jemand gesagt hat, das ist doch Spinnerei, so wie sie zum Einstein gesagt haben. Ja, da kann ich nur sagen, ob Spinnerei ist, weiß ich nicht, aber Gott hat es halt so gemacht. Da müssen Sie mit ihm selber sprechen. Und nicht mit uns Physikern, die das bloß aufzeigen. Aber wir haben doch die Natur nicht gemacht. Und da ist mir gekommen, dass eigentlich noch ein dritter Aspekt da sein müsste, der die moderne modernen Wechselwirkungstheorien umfasst, nämlich Austauschquant. Und da möchte ich mich beim Herrn Dr. Benedikt Lehmann-Tronke jetzt noch einmal ausdrücklich und öffentlich bedanken. Der war diesen Vorstellungen von dem Austauschquant als dritter Aspekt, ist nicht gleich in Jauchzen ausgebrochen, sondern war natürlich sehr kritisch. Und für diese fachkundige Beratung, er hatte damals gerade promoviert, quantenphysikalisches Thema, jetzt ist er ja Patentanwalt, und hat mich da sehr kritisch beraten. Und eine hat er mir die Augen doch auch geöffnet, dass diese Aspekte letztlich den Bereich der Physik überschreiten. Das ist schon Naturphilosophie. Aber wir Physiker nehmen uns die Freiheit, denn bloß Rechenschlosser und Mistknechte wollen wir Physiker halt auch nicht sein, sondern selbst als Physiker möchte man manchmal drüber nachdenken dürfen, was steht denn hinter dem Ganzen? Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, mein Bruder hat da Bücher geschrieben über die Komplementarität, ich übrigens auch. Möchte vielleicht da, es ist schon fast mehr als Schleichwerbung, auf das Buch, nicht durch lautes Lachen die Hörer stören. Jetzt hat es mir die Stimme verschlagen. Geschaffen zur Freiheit. Und mein Bruder hat aufgezeigt, dass es diesen dritten Aspekt nicht nur in den verschiedensten Ebenen die Schöpfung beherrscht, schon auf der physikalischen Ebene. Und so hat er ganz schlicht postuliert, dass es neben der Relativitätsphysik, Einstein, und der Quantenphysik, Max Planck, Heisenberg, Niels Bohr vorher noch, auch eine Existenzphysik gibt. Und deren Kernaussage ist, vom Außenaspekt ist der ganze Kosmos energetisch null. Wenn Sie mir noch einmal eine Stunde Zeit geben, werde ich Ihnen das auch geistig entfalten. Aber das haben wir nicht. So möchte ich versuchen, doch so ganz langsam aufs Ende zuzusteuern. Die Freiheit ist aber nicht nur vom Leib-Seele-Problem her immer wieder ins Kreuzfeuer geraten, sondern auch theologisch. Am krassesten bei Jean Calvin in Genf, Schweizer. Nach Calvin ist das ewige Heil des Menschen schon prädestiniert, vorhergelebt. Aber die Menschen bemühen sich trotzdem brav zu sein, damit es dann rauskommt. Ich bin einer, der für den Himmel bestimmt ist. Also das ist merkwürdig in der Praxis, es ist gar nicht so viel Unterschied, wie man glaubt. Wir bemühen uns, weil es von unserer Freiheit abhängt, und die bemühen sich, weil es dann rauskommt. Beim Bösewicht sagt man, vielleicht kannst du nichts dafür, ich weiß es nicht, aber du bist halt für die Hölle bestimmt. Kann man nichts machen. Ja, so krass ist es bei Calvin. Und da würde ich sagen, wenn der Calvin damals gewusst hätte, was der moderne Physiker weiß, dann hätte er diese Irrlehre wohl kaum vertreten. Und zwar einfach deswegen. Zu meinen, dass Ewigkeit ein immer weiterlaufen in der Zeit ist, das ist einfach falsch. Schon theologisch. Es wäre eine Degradierung, eine Herabwürdigung Gottes, wenn wir ihm zumuten würden oder glauben würden, dass er in diese Zeit gebunden ist. Und der Physiker sagt, was wollen Sie denn? Wir wissen doch seit 80 Jahren, dass es Zeit ohne Materie und Raum gar nicht gibt. Das heißt, die Zeit gibt es überhaupt erst seit 13,7 Milliarden Jahren, seit der Schaffung des Kosmos. Und wenn der Kosmos zu Ende ist, gibt es auch keine Zeit mehr. Was wird dann aus der armen Ewigkeit? Nein, Gott thront über den Kosmen, die er geschaffen hat, zahllose, und deren Räume und Zeiten. Das ist Ewigkeit, eine ganz andere Kategorie. Und wenn Gott aus dieser Ewigkeitsbetrachtung her weiß, was ich morgen tun werde, und das weiß er auch, dann schränkt das meine Willensfreiheit nicht ein. Weil dieses Vorauswissen eben Gottes keine Kategorie dieser Zeit ist, sondern ein über den Räumen und Zeiten der Kosmen stehendes Wissen. Ich sprach von Offenheiten, die es nicht nur in der Materie gibt. Wollen wir nicht auf die verschiedenen Offenheiten eingehen? Also wenn es mal ein paar Minuten noch gönnen, aber ich versuche es jetzt auf noch einmal 5 bis 6 Minuten zu beschränken. Gehen wir doch gleich auf die höchste Ebene. Schon ein Forscher namens Levy, Neurophysiologe, hat 1974 schon darauf hingewiesen, dass die Funktionen der beiden Gehirnhälften komplementär sind. Also dieses Wort hat er auch gebraucht. Die rechte Gehirnhälfte arbeitet ganz anders als die linke. Und diese beiden stehen in einem komplementären Wechselspiel und befruchten sich gegenseitig. Und da haben die Gehirnforscher immer drüber gerätselt, was das für eine Bedeutung hat. Es tritt nämlich nur beim Menschen auf. Auch nicht bei Schimpansen und so weiter. Ich würde sagen, das ist ganz einfach. Diese Komplementarität ist eine Offenheit, eine Antenne für Geistiges. Geistiges gehört bereits dem Reiche Gottes an, Heiliger Geist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und Sie wissen, im Prolog, im Eingang des Johannesevangeliums, ist da heißt, er kam in sein Eigentum, aber die seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die er aufnahm, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aber ich glaube, noch massiver kann man schlecht sagen. Es ist eine andere Kategorie. Christsein, an Jesus Christus teilhaben, ist nicht ein aufpoliertes Bürgertum, sondern ist das ganz andere. Jetzt möchte ich doch noch zitieren von Seraphim von Sarov, einer der ganz großen Mystiker der russischen Orthodoxie. Zitat aus 831. Unsere moderne sogenannte Bildung hat uns in solch eine Wüste der Erkenntnislosigkeit geführt, dass wir von Dingen, die den Alten eine Selbstverständlichkeit waren, überhaupt nichts verstehen. Als die Freunde Hiob vorwarfen, er lästere Gott, antwortete er, wie kann das sein, wo ich doch den Odem Gottes in meinem Atem spüre? In Klarschrift heißt das, wo doch der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt. Wir sehnen uns viel zu wenig nach dem Geist Gottes. Wir ringen nicht um ihn. Und das Ergebnis, wir sind blind und taub. Und auf unserem Leben liegen dunkle Schatten. Der Herr schuf den Menschen im Dreiklang, Leib, Seele, Geist. Mit dem Odem Gottes, dem Heiligen Geist nämlich, wurde der Mensch zum Menschen und zur Krone der Schöpfung. Zitat Ende. Ich bin überzeugt, wenn ein Tier, ein Hund, eine Kuh stirbt, dass da nicht bloß Atome und Moleküle übrig bleiben, sondern auch Lebenskraft, seelische Kraft. Als Physiker sage ich mir, wenn schon die physische Energie nie zugrunde geht, sondern sich nur wandelt, warum soll es da anders sein? Aber trotzdem von einem Weiterleben der Pflanzen- und Tierseele sollte man nicht sprechen. Denn das ist wahrscheinlich eine völlige Umstrukturierung. Das darf man aber nicht verwechseln mit etwas grundlegend anderem. Nämlich der Auferstehung der in der Gnade Gottes stehenden Menschen zum ewigen Leben. Psychische, also seelische Substanz ist weltimmanent, Teil dieser Welt, dem Zeitablauf dieses Kosmos unterworfen, um jetzt spätestens am Ende des Kosmos zu Ende sein. Gottes Heiliger Geist dagegen ist ewig, jenseits der Räume und Zeiten aller Kosmen. Und an diesem ewigen Leben haben alle diejenigen Menschen teil, die von Jesus Christus erlöst, vom Heiligen Geist erfüllt und Genossen, Glieder des Reiches Gottes sind. Und dieses ewige Leben ist die Fülle des Lebens, der Freude und der Freiheit. Danke für die Geduld.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Sie hörten die Aufzeichnung eines Vortrages des Priesters und Physikers Dr. Karl Filbert, den er beim Forum Altötting im Jahre 2008 gehalten hat. Das Thema war das Phänomen der Freiheit aus naturwissenschaftlicher Sicht. Sie möchten den Vortrag gerne nochmals hören oder Sie kennen jemanden, den dieses Thema interessiert. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, haben Sie die Möglichkeit, die Sendung über Podcast herunterzuladen. Unsere Internetadresse lautet www.horeb.org. Unser CD-Dienst schickt Ihnen auch gerne eine CD dieser Sendung. Schreiben Sie an Radio Horeb, CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt oder schicken Sie eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Sie können auch bei unseren Mitarbeiterinnen in Immenstadt anrufen. Die Telefonnummer lautet 0700 75 25 75 20.